Vielen Dank euch für die Zeit der Anbetung, dass ihr uns mit hineingenommen habt. Ja, wir kommen von der Freizeit. Viele waren ja dabei, wir haben einiges gelernt auch. Und mir war noch so die Predigt auch von Almut am Sonntag, war mir noch wichtig und ich habe auch was mitgenommen. Sie hat nämlich gesagt, wir sind kein Kuschelclub. Ne? Ja. Ne? Also ich, du, einzigartig war ja das Thema. Unsere Verschiedenheit ist thematisiert worden als Trainingsraum und Chance zugleich. Wir sind verschiedene Menschen und es gibt verschiedene Art und Weisen, aber auch natürlich, um andere Menschen, Außenstehende, mit dem Evangelium zu erreichen. Drum sind wir natürlich auch verschiedenartig. Und ich will vorweg schicken, wenn ich jetzt heute über das Thema Vergebung spreche, dass ich die Gemeinschaft, die Gespräche und das ganze Miteinander auf der Freizeit wahnsinnig genossen habe. Also vielen Dank an alle, die dabei waren. Und dieses Freizeit-Feeling ist natürlich immer super, aber ich habe so ganz stark gespürt, wir sind eine große Familie und irgendwo können wir alle zusammen und irgendwo verbindet uns wahnsinnig viel auch, ne? Unser gemeinsamer Glaube, diese Nachfolge, dass wir zusammen hier Gemeinde auch bauen dürfen. Vielen Dank euch, also es war wirklich super und doch, ja, müssen wir auch wahrnehmen, es gibt Verschiedenartigkeit, auch das ist ja thematisiert worden in dem Philipperbrief, den wir uns angeguckt haben. Dass es bei den Jesus-Nachfolgern dort eben auch nicht immer nur eitel Sonnenschein war. Das kam, glaube ich, ganz deutlich auch zum Ausdruck. Und der Anspruch besteht einfach, wir sollen ein heiliges Volk sein, an uns soll man Gottes Liebe erkennen. Die Gnade soll unter uns sichtbar werden. Ja, ziemlich steile Aussagen, die wir da finden in der Bibel. Und ja, wie schaffen wir das? Und ich möchte uns dazu heute Gottes geniales Konzept vorstellen, wie Beziehungen gelingen können und wie Gottes Liebe durch uns noch besser sichtbar werden kann. Also jeder steht auch natürlich da an einer unterschiedlichen Stelle. Der eine lebt es mehr, dieses tägliche Miteinander ringen und vergeben auch. Der andere vielleicht weniger. Prüft euch aber bitte einfach, wo ihr steht. Ja, Vergebung ist erstmal ein hochheiliges und todernstes Thema. So habe ich es mal irgendwo gehört. So kann man es eigentlich ganz gut auch beschreiben. Hochheilig und todernst. Im wahrsten Sinne des Wortes todernst. Denn wenn wir da nicht klare Sache machen, und ob wir Vergebung haben oder nicht, entscheidet über Leben und Tod bei uns. Vergebung ist also ein todernster Vorgang. Gott möchte keinen leichtfertigen Umgang damit. Vor allem auch keine Schauspielerei, kein frommes Theater, kein Hochmut zu meinen, wir stehen da drüber. Und deswegen müssen wir uns das Thema Vergebung anschauen. Und ich versuche heute, dass wir uns zusammen da mal ein paar Dinge angucken und Hilfestellungen uns anzuschauen, wie wir einen richtigen Umgang miteinander finden, wie die Bibel das Thema Vergebung, Versöhnung lehrt. Also es gibt Gott, so dargestellt, so oben irgendwo in dem Schaubild. Es gibt mich, es gibt dich. Und ja, also so eine Dreierkonstellation kann man sich so vorstellen. Ich habe es versucht, eben so mal grafisch so darzustellen. Und fangen wir mal mit Gott an. Fangen wir mal mit oben an. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst. Pures Evangelium. Gott kam durch seinen Sohn Jesus Christus in die Welt, um uns zu retten, um uns Verlorene zu suchen und selig zu machen. Also Gott hat alles getan nach dem Sündenfall, nachdem sich der Mensch Adam und Eva entschieden hatte, selbstbestimmt leben zu wollen, war der Mensch von Gott getrennt und wir alle, die wir jetzt als Spätgeborene, als irgendwo Nachkommen von Adam und Eva, Wenn wir geboren werden, sind wir erstmal getrennt von Gott. Wir haben keine Verbindung zu Gott und doch steht die Tür zu Gott offen. Denn Gott hat diese Trennung zwischen sich und den Menschen überwunden. Er sandte seinen Sohn Jesus Christus um die Welt mit sich selbst zu versöhnen. Und das funktioniert erstmal ganz einfach und ohne, dass wir etwas dafür leisten müssen, ja sogar leisten können. Unsere Schuld wird vergeben, wenn wir ihn darum bitten. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ja, es ist klar, mit aufrichtigem Herzen zu kommen zu Gott, auch in diesem ersten Schritt auf ihn zu, aber wir müssen nicht viel mitbringen. Was ist Sünde? Kurz einfach zur Definition, es ist etwas zu tun oder zu lassen, was Gott nicht möchte. Das kann eine Sache zwischen mir und Gott sein. So im Alltag als Christen kann es aber natürlich auch eine Sache sein, die in der Partnerschaft passiert oder in der Familie oder mit meiner Schwester, meinem Bruder in der Gemeinde. Jeder Mensch trägt in seiner Art immer wieder dazu bei, dass die Trennung zu Gott auch vergrößert wird. Das Zusammenleben in der Familie, aber auch in der Gemeinde ist nicht immer einfach. Aber speziell zur Errettung können wir gar nichts dazu tun eigentlich, als nur mit aufrichtigem Herzen zu Gott zu kommen, ihm unsere Sünden zu bekennen und ihm zum Herrn über unser Leben zu machen. Und doch aber wieder als Christen kämpfen wir trotzdem immer noch mit so einem Nachwehen von unserem alten Menschen. Wir haben mit unseren Fehlern zu kämpfen und brauchen weiterhin Gottes Vergebung. Und wir dürfen weiterhin Gott unsere Sünden bekennen und er vergibt uns auch weiterhin. Und ich verrate da kein Geheimnis, dass wir zwar Heilige und Geliebte genannt sind in Jesus Christus, aber dass wir uns nicht immer wie Heilige benehmen, leider. Ja, fragt meine Frau, die ist am Stream. Mal schauen. Aber es soll nicht so sein. Gott hat einen anderen Anspruch an uns. Wir sollen eines Sinnes sein. Wir sollen einander höher achten als uns selbst. Das ist alles noch aus dem Philipperbrief, den wir letztes Wochenende eben uns angeguckt hatten. Und wie gesagt, es gab eben auch Streit bei den Jesus-Nachfolgern in Philippi. Ja, unter Paulus' Mitarbeitern sogar. Es war eben nicht alles eitel Sonnenschein. Wir haben gelesen, letztes Wochenende, da gab es zwei Frauen, Euodia und Syntyche. Und ja, die haben sich offensichtlich so heftig miteinander gestritten, dass das Thema sogar es geschafft hat, in den Brief des Paulus aufgenommen zu werden. Und Paulus ermahnt sie, Euodia und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seins in dem Herrn. Also Paulus hatte von dem Streit gehört und er ermahnte sie inständig, auf dasselbe gesinnt zu sein, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und es gab damals wie heute Auseinandersetzungen in dem Miteinander ringen um den Bau des Reiches Gottes, im Bau der Gemeinde. Und wir sind also aufgefordert, an dieser Einigkeit, an unserem Umgang miteinander zu arbeiten. Unsere Verschiedenheit, hatte ich vorhin schon gesagt, ist dabei Chance und Herausforderung zugleich. Und Gott hat uns zusammengestellt, nicht als Zufall, sondern wir sollen miteinander und aneinander wachsen. Und dazu hilft uns die Vergebung. Darum geht es heute. Na, da bin ich, da bist du und wir haben eine Beziehung miteinander in der Gemeinde. Sie mag gut sein, sie mag weniger gut sein, sie mag belastet sein, sie mag neutral sein. Wir gehen uns vielleicht aus dem Weg an der einen oder anderen Stelle. In der Interaktion, im Miteinander unter uns Menschen, unter uns Christen, kommt noch was hinzu. Und das ist der nächste Vers, den ich uns heute noch mitgebracht habe. Der zentrale Vers für heute aus dem Vaterunser, aus Matthäus 6, Vers 12, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es ist die einzige Bitte im Vaterunser, die Jesus mit so einer Art Fußnote versehen hat, mit einer Bedingung. Und es ist interessant zu sehen oder wichtig zu erkennen auch und zu wissen, dass fast alle Verheißungen in der Bibel an Voraussetzungen geknüpft sind. Die meisten geistlichen Gesetze sind immer nach dem Thema wenn, dann aufgebaut. Na, wenn du Vater und Mutter ehrst, dann wird es dir gut gehen, zum Beispiel. Und zur Vergebung, klar, Aufrichtigkeit und Wahrheit ist da wichtig, mit ehrlichen Herzen vor Gott zu treten. Aber was kommt hinzu? Es kommt natürlich auch hinzu, miteinander freundlich und herzlich umzugehen und einer dem anderen zu vergeben, in Gott, wie auch Gott uns vergeben hat, in Christus. Also es geht um Vergebungsbereitschaft unsererseits. Also Vergebung unserer Schuld als Christen, wenn wir oder als Partner in der Familie, wie wir miteinander umgehen, wenn wir da Vergebung nötig haben, das ist daran gekoppelt, ob ich bereit bin, auch meinem Gegenüber zu vergeben. Ja, warum hat es Gott so gemacht? Was ist Gottes Idee dahinter gewesen? Ich denke, das ist relativ klar und auf der Hand. Gottes Ziel sind versöhnte Beziehungen zu sich, aber auch zu uns Menschen untereinander. Auch wir Menschen untereinander sollen versöhnt leben. Und darum hat er dieses geniale Beziehungskonzept eingerichtet, dass wir in versöhnten Beziehungen leben können. Und wir brauchen das. Nichts ist wichtiger und heilsamer für unsere Seele. Nichts macht uns zufriedener, glücklicher und fröhlicher, als wenn wir in guten Beziehungen leben. Gott hat die Beziehungen gegeben, die Beziehungen zu sich, aber auch zu unseren Mitmenschen, Mitchristen, in der Familie, damit wir glücklich und zufrieden leben können. Aber Beziehungen sind ambivalent. Sie können uns gut tun, sie können uns aber auch schaden und wehtun und schmerzen. Beziehungen machen zufriedene Herzen, machen aber auch belastende Herzen. Ja, darum schauen wir uns mal an. Ja, zum einen den Fall, ich tue Unrecht. Und da lesen wir dazu nochmal auch, wichtig ist, dass wir als Grundlage und Voraussetzung dafür Vergebung zu bekommen, auch von Gott, ist unsere Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Na, da lesen wir im Psalm 51, Vers 19, ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue, also wörtlich ein zerbrochener Geist. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o Gott, nicht zurückweisen. Und mir ist dazu eingefallen, ein gutes Beispiel dazu wäre doch die Geschichte, es sind zwei Menschen, sind damals zum Tempel gegangen. Das ist ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Das Gleichnis von dem Pharisäer, von dem Zöllner. Kennt ihr sicherlich die meisten? Es gingen zwei Menschen hinauf zum Tempel, um zu beten. Ein Pharisäer, ein Zöllner. Und ja, der Pharisäer betete auch zu Gott. Er hatte offensichtlich auch was mitzubringen. Aber er betete so, dass er seine eigene Gerechtigkeit vor Gott darstellte. Ne, was er alles tat. Und vor allem aber auch, dass er nicht so ist wie dieser Zöllner, der neben ihm stand oder hinter ihm von ferne. Hat all seine gerechten Leistungen hat er aufgelistet. Aber der Zöllner war anders. Er stand von ferne, traute sich kaum heranzutreten an den Tempel, hob seine Augen auf zum Himmel, kaum, schlug sich an die Brust und sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Ja, und der eine ging gerechtfertigt nach Hause, der Zöllner, der andere nicht. Also der Pharisäer drückte eben aus, ich habe Vergebung nicht notwendig. Ich habe mir meine Sündlosigkeit selbst erarbeitet. Ich schaffe es, alle Gesetze einzuhalten. Und das war aus meiner Sicht blanke Heuchelei. Und Gott hasst Lügen und Heuchelei, weil sie seinem Wesen zutiefst fremd sind. Denn es war eine Lüge, dass der Pharisäer keine Vergebung notwendig hatte und dass er besser war als der Zöllner. Und Jesus hat vieles den Pharisäern an den Kopf geworfen. Ich denke, das wird uns heute manchmal den Atem stocken lassen, was Jesus alles gesagt hat. Na, Heuchler, Otternbrot, getünchte Gräber. Der Jesus nahm da kein Blatt vor den Mund. Ganz anders der Zöllner, der veranstaltete kein frommes Schauspiel. Er war sich seiner Sünde bewusst, als er sagte, Gott sei mir Sünder gnädig. Und seine ganze Haltung zeugte von Zerschlagenheit. Es war keine geheuchelte Buße. Er hatte nichts bagatellisiert, nichts verharmlost. Und er war es, der gerechtfertigt nach Hause ging. Also Gott braucht unsere frommen Leistungen, fromme Übungen nicht. Er will vielmehr unser aufrichtiges Herz, er will unsere Liebe, unsere Treue, unsere Aufrichtigkeit. Wir können uns noch so abmühen in unserem Leben oder auch in der Mitarbeitergemeinde oder wo auch immer. Entscheidend ist an der Stelle unser Herz. Ja, was können wir tun, wenn wir jetzt doch schuldig geworden sind an unserem Nächsten, also an unserem Ehepartner, an unseren Kindern, an Mitchristen in der Gemeinde? Ich denke, wichtig ist erstmal zu sortieren. Was ist passiert? Und wichtig ist dabei, sich selbst zu richten. Das ist auch wichtig, selbst genau hinzugucken. Denn wenn wir uns nicht richten, wenn wir die Angelegenheit versuchen, unter den Teppich zu kehren, dann bringt es Gott wieder hervor. Dann hat es Auswirkungen. Dinge bleiben nicht unter dem Teppich. Das steht zum Beispiel da in Sprüche 28, Vers 13. Wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Ja, was für Arten von Sünde, also es ist ein Versuch, das zu beschreiben und so ein bisschen einzusortieren. Was für Arten von Sünde gibt es? Ich habe mal so drei Kategorien gefunden, die man so grob einsortieren kann. Einmal zugedeckte Sünden. Ja, man muss nicht, denke ich, aus allem ein Riesenthema machen. Es gibt die Stelle in 1. Petrus 4, Vers 8, da heißt es, vor allem aber bringt einander tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Also in gesunden Beziehungen, denke ich, muss man nicht alles zu einem Riesending aufblasen. Gerade im Alltag, in der Familie, miteinander, muss man einfach auch gewisse Toleranz haben und aus der Liebe heraus Dinge zudecken und auch Toleranz üben. Dann gibt es Sünden, ja, Herzenssünden kann man die nennen, das sind Sachen zwischen mir und Gott, wo jetzt andere nicht beteiligt sind, wo ich Dinge gesagt und getan habe, die Gott nicht gefallen haben. Und es ist unbedingt notwendig, auch an dieser Stelle natürlich die Dinge zu klären mit Gott, sie gleich vor ihn zu bringen und sofort auch zu bereinigen vor Gott. Und es gibt Sünde am Mitmenschen. Das ist so mehr der Schwerpunkt für heute. Und ja, ich erzähle euch mal ein Beispiel noch, ja, aus Familie zu Hause, ne, Ehe und so weiter. Zur Freizeit am Donnerstag früh waren wir gerade noch beschäftigt, Dinge zu packen. Oder ich war beschäftigt, hat einiges gerichtet auch so. Ich muss mich ja wegen meinen Unverträglichkeiten so ein bisschen einrichten und Dinge mitnehmen. Ich habe dann unter anderem so ein Brettchen, ein Messer mitgenommen. Das Messer schien ein bisschen lang für meine Frau. Ne? Und ich muss sagen, ja, ich bin ein bisschen harsch, weil ich eben an viel verschiedene Dinge denken musste, den Flaschenöffner, der wichtig war später und verschiedene Dinge, ne, was ich alles so mitnehmen wollte. Und ich war sehr harsch, muss ich sagen, ihr gegenüber. Ich habe ihr gesagt, ich will jetzt nicht übers Messer reden, ob das jetzt mitkommt oder nicht, ist jetzt eigentlich doch egal. Ne? Aber sie war beleidigt. Also ja, es kam nicht gut an. Ich habe eben mich gleich entschuldigt. Ich habe es gemerkt, sofort gemerkt, dass das nicht gut ankam. Und ja, dann, ich sag mal, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten später, ich war unten, sie kam dann mit dazu. Ich habe gemerkt, es ist immer noch was da. Und da hat an dieser Stelle, hat diese Entschuldigung hat nicht gereicht. Ich merkte, dass etwas nicht stimmte und ging auf sie zu und habe es angesprochen. Ist noch was, ne? Und er hat gesagt, ja, das hat mich tief getroffen, ne? Und das war für mich der Anlass dann wirklich auch sie um Vergebung zu bitten, das zu tun, was wir heute eben da auch besprechen, ne? Nicht nur zuzudecken, ne? Sondern da wirklich, wo es tief verletzt hat, die Dinge zu benennen und anzusprechen, auf sie zuzugehen. Ich bat sie um Vergebung, um das auszuräumen. Also wir müssen aktiv werden, das ist so der nächste Punkt. Wir müssen Vergebung suchen, wenn Dinge falsch laufen, wenn wir aus dem Alltag heraus, ne, wir sind im Stress, wir haben viele Dinge im Kopf, wir reagieren mal harsch, wir sind nicht so gut drauf. Ne. Das ist leider so, das tägliche Miteinander, das müssen wir ehrlicherweise sagen, wir sind da nicht vollkommen, nicht perfekt. Und wenn was passiert ist, wenn wir uns an unserem Nächsten versündigt haben oder wenn wir da einen Fehler gemacht haben, wenn wir Unrecht getan haben, ist es wichtig, Vergebung zu suchen. Und ja, wenn wir das machen, ist es wichtig, zum einen sich bewusst zu sein, wer bin ich denn in Jesus und was hat Jesus für mich getan? Na, Jesus hat ja alles für uns getragen am Kreuz und wir sind in Jesus eine neue Kreatur. Wir sind frei in Jesus, wenn wir an die Wahrheit Gottes glauben. Und wir können aus seiner Kraft, aus seiner Auferstehungskraft, können wir leben und Dinge auch bereinigen. Diese Sicht, denke ich, ist wichtig. Und ich handle sofort dann. Das ist wichtig. Es gibt auch eine Stelle, auch aus dem Matthäusevangelium, auch aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, lass dein Opfer, also deinen Gottesdienst, lass den dort zurück am Altar. Und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann erst mach weiter mit dem Gottesdienst, mit dem Opfer. Sofort, es war die Aufforderung, sofort zu handeln. Ne, bevor ich was anderes mache, mach sofort. Und wichtig ist, kein frommes Schauspiel zu betreiben, hatte ich schon genannt und angesprochen an dem Beispiel mit dem Pharisäer und dem Zöllner. Und ich bleibe auch bei mir. Es ist, denke ich, so ein beliebtes Thema von uns Menschen, gerne auch dann zu gucken, ja, der andere hat ja auch seinen Anteil vielleicht. Ne? Was muss mich jetzt meine Frau da jetzt ausgerechnet, wenn ich hier am Packen bin und konzentriert, ausgerechnet da ansprechen? Das war doch jetzt nicht wichtig. Ne? Nee, sondern keine falsche Reue. Ne? Nicht, du bist ja auch schuld. Eigentlich kann ich ja nichts dafür. Ich musste ja so handeln. Ich bin ein Opfer der Umstände. Es gibt da viele Ausflüchte, die man da bringen kann. Ich bleibe bei mir. Ich habe falsch gehandelt und ich kehre um. Und der griechische Begriff, der dahinter steckt, ist Metanoia. Das ist Umdenken, Buße tun, Reue tun, meine Schuld ausräumen durch echte Buße. Gott will, dass Sünde ans Licht gebracht wird, dass sie beurteilt wird als das, was sie ist, nämlich Handeln gegen den Willen Gottes in unserem Leben. Und dafür müssen wir Abstand nehmen. Und Buße meint ganz praktische Richtungsänderung, Umkehr. Wir ändern an diesem Punkt unser Denken, unser Reden, unser Handeln. Wir wollen an dieser Stelle eine andere Richtung einschlagen. Wir wollen dem anderen sagen, es reut mich von Herzen und ich will in Zukunft da anders handeln. Also Buße ist nicht Entschuldigung, Alibi, sondern es ist ein Eingeständnis, dass wir etwas falsch gedacht und gehandelt haben. Und derjenige, der Vergebung gewähren möchte, Der will von uns nichts weiter hören als das Eingeständnis, dass wir an ihm schuldig geworden sind. Er will keine Ausflüchte hören. Er will nichts hören über seine Mitschuld, sondern er will hören, da ist was falsch gelaufen. Und es tut mir leid. Und das bekenne ich. Ich gestehe meine Schuld ein. Da steht im Griechischen, steht da dieses Wort homologen, das ist das gleiche Sagen. Also das gleiche Urteil fällen wie Gott zu dem, was geschehen ist. Ich bitte um Vergebung und bitte darum, dass der andere, mein Gegenüber, mein Partner, meine Frau, das Unrecht nicht mehr erwähnt. Ja, das ist es schon erstmal, aber es sind eventuell auch noch weitere Dinge notwendig, die gilt es auch zu überprüfen. Ist vielleicht Wiedergutmachung notwendig? War das Ding so groß? Ist es in der Öffentlichkeit auch zutage getreten? Muss ich da vielleicht auch Dinge noch unternehmen und ausräumen und klarstellen? Auf jeden Fall muss ich das Gespräch suchen an der Stelle, den anderen suchen. Und ich muss angemessen handeln. Es ist nicht eine Sache im stillen Kämmerlein, sondern ich muss überlegen, welche Kreise hat es gezogen? Ja, was war meine Motivation auch dahinter? Und manchmal kann es auch hilfreich sein oder wichtig sein, auch einen Seelsorger mit dazu nehmen. Wenn du allein nicht damit zurechtkommst, wenn du keinen Frieden findest in deinem eigenen Herzen, wenn die Schuld dir scheinbar zu groß erscheint, dann ist Hilfe notwendig. Und es gibt auch den Fall, dass der andere nicht mehr greifbar ist. Zum Beispiel, man ist so getrennt oder der andere ist verstorben oder was auch immer. Auch dann gibt es Möglichkeiten, um die Schuld abzugeben und Frieden zu finden. Und das gilt es zu prüfen, denke ich, am besten mit einem Seelsorger. Also, zusammenfassend für den ersten Punkt. Meine Beziehung zu Gott wird ganz wesentlich daran gemessen, wie meine Beziehung zu meinem Mitchristen ist. Und wenn ich bei Unversöhnlichkeit bleibe, bei einer kalten, lieblosen Beziehung, dann versündige ich mich auch an Gott. Und wir haben in der Lesung vorhin von dem Schalksknecht gehört. Und dieses Gleichnis, das sortiert unsere Sünde, unsere Schuld ja ein im Vergleich zu unserer Schuld gegenüber Gott, dass er uns vergeben hat, dass wir Kinder Gottes werden durften. Er gibt uns auch eine Maßzahl, wie oft wir vergeben sollen, 7 mal 70 mal. Wir hören das so eher arithmetisch, also so, wir rechnen da gleich 490 aus. So hat es Gott aber nicht, oder Jesus da nicht gemeint an der Stelle, sondern unendlich mal eigentlich. Ne? Das ist so das Verständnis, was er da hatte. Also meine Schuld ist nichts im Vergleich zur Schuld, die ich eigentlich gegenüber Gott habe. Und auch deine Schuld. Und wir sind aufgefordert, von Herzen zu vergeben. Jeder seiner Schwester, seinem Bruder, seinem Partner, seinen Kindern. Und das bringt uns zum zweiten Thema. Jetzt bin ich der Betroffene. Ich erleide Unrecht. Der Gegenüber hat Unrecht getan an mir. Ich erleide Unrecht. Ja, kurz noch die Überlegungen vorweg. Wenn ich Unrecht erleide, treten interessanterweise Dinge zutage, die darauf schließen lassen, wie es in meinem Herzen aussieht. Ich habe es hier mal mit Ballast und bitterer Wurzel beschrieben. Es gibt im Hebräer 12 gibt's einen Vers, da heißt, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann. Denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Also wenn es Dinge gibt, Unversöhnlichkeiten, nicht aufgearbeitete Verletzungen aus der Vergangenheit, dann sagt uns Gottes Wort, da wächst was in uns, da wächst so eine bittere Wurzel, da wächst Ballast in uns. Und das treibt uns in die Arme des Teufels. Und es ist aber auch so, selbst wenn wir es bereinigt haben, gibt es emotionale Narben in unserer Seele. Und diese Narben können in bestimmten Situationen, in so Triggerpunkten, können die in uns Reaktionen auslösen. Bei mir ist es beispielsweise so, obwohl ich damit komplett abgeschlossen habe, Meine erste Frau, die hat nach der Trennung mich immer wieder von Familienfeiern ausgeschlossen. Geburtstagen der Kinder und so, ich war nie dabei. Weihnachten, Ostern und so weiter, ich war nie dabei. Das hat in mir tiefe Verletzungen hinterlassen. Und es ist immer noch so, dass wenn ich irgendwo ausgeschlossen werde, dass das bei mir, also da ist die Decke dünn, sagen wir es mal so. Das tut immer noch so ein bisschen weh, wenn ich da in ähnliche Situationen gerate. Und es ist wichtig, die Dinge zu wissen, zu kennen, auch dass sie der Partner kennt, diesen Ballast auch loszuwerden. Oder wenn gar diese bitteren Wurzeln da sind, das aufzuarbeiten, Heilung zu erfahren. Also Ausgangssituation ist immer die, ich erfahre Unrecht. Mein Mitchrist, mein Partner tut mir Unrecht und das löst eben in uns bestimmte Reaktionen aus. Eben zum einen können es unkontrollierte Reaktionen sein, plötzliches Aufbrausen, ich bin wütend, plötzlich, ich habe Rachegedanken, Tränen, Angst oder manche fallen in Depressionen. Ja, da passiert was in uns, wo wir denken, was ist da? Und wenn wir das ungehindert zulassen und da nicht drauf gucken, dran arbeiten, das aufbereiten, das ausräumen, dann zerstört es unsere Beziehungen zueinander. Eine andere alternative Reaktion ist, ich versuche mich aus allem zurückzuziehen. Ich versuche solche Situationen, wo mich der andere irgendwo verletzen kann, versuche ich zu vermeiden. Das birgt aber allerdings auch die Gefahr, dass wir uns komplett aus dem Leben zurückziehen. Wenn das nicht angegangen wird, gerne ist es auch verbunden mit Süchten oder so Kompensationen. Das führt dazu, sich immer mehr abzukapseln. Und es führt immer mehr dazu, dass es schwierig wird, die Dinge zu bewältigen. Und wir werden auch da zunehmend von unseren Belastungen fremdgesteuert. Nein, die dritte Möglichkeit ist einfach versuchen, reif mit der Schuld des anderen umzugehen. Wie machen wir das? Also es geht um unser Herz. Ein fröhliches Herz brauchen wir. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Und ja, Gott möchte die Dinge ans Licht bringen. Gott möchte uns heilen. Und ganz praktisch heißt es, ich habe da noch auch so als Überschrift reingeschrieben, was muss ich denn alles ertragen? Ja, manchmal ist es wirklich, scheint es uns zu viel, das zu ertragen. Wir sind konfrontiert mit unterschiedlichen Charakteren, auch in der Gemeinde oder auch in der Partnerschaft. Wir sind konfrontiert mit laxem Umgang, diesem Entschuldige mal oder Sorry. Da ist so typisch dieses Teenager Sorry. Ich habe da so vor Augen, geht um Spielezeit, wir sind weg, der Teenager ist noch am Computer, sollte eigentlich viel früher aufhören. Sorry, ich habe einfach vergessen auszuschalten. Das ist nicht die Entschuldigung, das ist nicht die Vergebung, die da gemeint ist. Wir sind nicht perfekt und das müssen wir angehen. Und ganz praktisch heißt es, ich verspreche meinem Gegenüber, meinem Mitchristen, nie mehr das, was vorgefallen ist, zu erwähnen. Also, nie mehr dem gegenüber zu erwähnen, der sich an mir verschuldigt hat, aber auch nie mehr gegenüber anderen zu erwähnen, also es auch nicht weiter zu erzählen. Und aber auch nie mehr mich selber damit zu erwähnen oder mich damit zu beschäftigen, mich zu belasten. Das ist ein Versprechen, ganz praktisch. Also Vergebung beruht nicht auf unseren Gefühlen, sondern auf einem Versprechen. Und die Weigerung wäre, sich das Recht vorzubehalten, selbst mal irgendwann Rache ausüben zu können und zu wollen. Aber Gott hat gesagt, die Rache ist mein. Gott ist für Rache zuständig, nicht wir. Vergebung ist also ein Versprechen, nicht mehr an die Sünden des anderen oder an die Sünde, konkrete Sünde des anderen zu denken, und sie auch nie mehr zu erwähnen, sie ganz tief zu begraben. Sie ist also im biblischen Sinne eigentlich eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei Parteien, bei der Übereinstimmung erzielt wird und Zusagen abgegeben werden. Vergebung gleicht also quasi einem Schuldenerlass, bei dem der andere von seinen Schulden freigestellt wird. Und was ist das Ziel damit? Das Ziel ist Versöhnung. Und es ist nicht so verletzend, wie wenn einer einem die Schuld nachträgt. Ich habe das auch erlebt in meiner ersten Ehe, wie schwer sich manche tun, Dinge hervorheben, die man selbst die Situation schon längstens vergessen hatte. Das verletzt irgendwo und das baut Mauern auf zwischen den Menschen, also zwischen Partner und oder zwischen Mitchristen. Das baut Mauern auf und Vergebung kann das niederreißen. Vergebung ist kein Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck für eine neuere und bessere Beziehung, zu einer Wiederherstellung. Also Gott geht es darum, dass neue und geheilte Beziehungen in uns wachsen. Vergebung räumt alle Hindernisse aus dem Weg, damit etwas Neues erwachsen kann. Ich fand so ein Bild fand ich da schön. Vergebung ist, wie wenn es auf einer Leinwand ein altes Gemälde gibt, und es wird, ich weiß nicht, ob das geht, ne? Und es wird irgendwie übermalt, es soll übermalt werden, aber dann muss es vorher grundiert werden. Ne? Da muss eine Grundierung drauf, die alles Alte zudeckt und erst dann kann etwas Neues wieder draufgemalt werden. Erst dann werden neue Farben werden da sichtbar. Und so möchte das Gott auch haben. Gott möchte etwas Neues, etwas schön scheinen, also etwas Schönes in uns malen, in neues Gemälde an uns realisieren, dass andere in uns lesen können, Gottes Liebe. Heißt vergeben auch vergessen? Ist noch eine Frage. Ich denke erstmal nein im ersten Augenblick. Zum einen kann man ja vergessen auch nicht befehlen. Wir sind ja nicht wie ein Computer, Löschtaste, weg ist es, sondern es ist etwas da. Ne? Es geht um den Umgang. Und so ein Vergessensprozess, der kann dann, wenn alles über die Zeit geheilt ist, der kann dann sich ganz automatisch ergeben. Aber es ist nichts, was wir befehlen können. Und wir sollen uns aber auch nicht ausnutzen lassen. Und wir sollen auch nicht den anderen freistellen, von seiner Verpflichtung vielleicht Wiedergutmachung zu leisten. Ich habe da noch ein Beispiel von einem, ja, auch ein fiktives Beispiel eines Teenagers. Ja, spannendes Alter. Eignet sich hier immer besonders gut. Also, fiktives Beispiel. Teenager macht eine Spritztour im elterlichen Auto ohne Führerschein. Wird erwischt. Es hat Konsequenzen. Er kriegt einen Strafzettel und saftiges Bußgeld. So, er bittet seine Eltern um Vergebung und verspricht, dass es sowas nicht mehr geben wird. Dass es nicht mehr dazu kommen wird. Und da auch nichts weiter passiert ist, sind die Eltern erstmal gerne bereit zu vergeben. Nun meint der Teenager aber, dass die Eltern auch das Bußgeld begleichen sollten. Also dieses Thema Wiedergutmachung oder Aufkommen für den Schaden. Nur täten sie es nicht, würden sie ihm sein Verhalten weiterhin vorhalten. Also hätten sie nicht vergeben, vergessen. Stimmt das so? Ich denke, da sind wir uns, glaube ich, einig. Nein, ne? Auf der einen Seite haben wir eben das Thema Vergebung, die Angelegenheit nicht weiter zu erwähnen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich die Konsequenzen, die natürlichen Konsequenzen draus aus der verbotenen Autofahrt. Und es ist durchaus sinnvoll und realistisch und angemessen, auch das Bußgeld über Ferienarbeit abzuarbeiten. Also, es gibt drei Bausteine zu einer erneuerten Beziehung zu unseren Mitchristen. Lasst es dabei bewenden. Vergebt, also es steht im 2. Korinther 2, Vers 7 und 8, vergebt jetzt vielmehr und macht ihm, also dem Mitbruder, der in Sünde und Schuld gefallen ist, Vergebung braucht, macht ihm wieder Mut, sonst könnten Schmerz und Trauer ihn am Ende noch völlig überwältigen. Ich bitte euch also eindringlich, ihm ganz bewusst wieder eure Liebe zu erweisen. Also das ist so eine Anleitung, dass Beziehungen wiederhergestellt werden können. Also es muss vergeben werden, klar. Es muss aber auch Mut gemacht werden. Es muss praktische Hilfestellung geben auch. Es muss getröstet werden. Da steht das gleiche Wort, Grundwort wie für den Heiligen Geist, der für uns Vertreter, Tröster auch ist. Er braucht Unterstützung, die Schwester, der Bruder. Und das Dritte ist eben, es muss Liebe, es muss Agape erwiesen werden. Der andere ist jetzt nicht Mensch zweiter Klasse, es ist nicht angemessen, ihn irgendwo auszuschließen, sich von demjenigen, derjenigen zu distanzieren, sondern Liebe erweisen. Das bedeutet schon auch, wenn man tief verletzt worden ist, auch wenn es ausgeräumt ist und bereinigt ist, es bedeutet aber schon auch, gewisse Vorsicht walten zu lassen. Das ist damit jetzt nicht gemeint. Ne? Vertrauen muss neu wachsen, Wunden müssen heilen, aber es soll nicht zu einem dauerhaften Misstrauen führen, zu einer kühlen, dauerhaften Distanz. Wenn das so ist, dann muss man sich es nochmal angucken. Ja, ich möchte zum Schluss kommen und vielleicht können wir uns mal 2 Minuten nehmen, um mal uns zu prüfen, in uns zu gehen, und ich würde dann noch am Ende dann beten wollen mit uns.